Rückenwind, dein RSM Ebner Stolz Karriere-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen und inspirierenden Folge Rückenwind. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, denn wir widmen uns einem Thema, was meiner Meinung nach für viele wirklich wichtig ist, gerade in einer Welt, die sich stetig wandelt, die immer schneller wird und in der wir uns alle irgendwie versuchen, stetig selbst zu optimieren. Denn es geht darum, wie wir diese zahlreichen Herausforderungen und Aufgaben in unserem Leben meistern, ohne dabei das Gefühl zu haben, dass uns alles über den Kopf wächst. Wir streben ja häufig danach, unsere Zeit effektiv zu nutzen und auch unsere Ziele zu erreichen. Und dabei möchten wir aber auch ein erfülltes und glückliches Leben haben. Doch wie schaffen wir das, alle Themen unter einen Hut zu bekommen und dabei vor allen Dingen die innere Balance nicht zu verlieren? In der heutigen Folge gehen wir also diesen Fragen auf den Grund und wir sprechen darüber, wie wichtig das Thema Zeitmanagement und Planung ist, wie wir durch Delegation und das Setzen von Grenzen uns eigenen Freiraum schaffen und warum Durchsetzungsvermögen und ein gesunderer Selbstwert essentiell für unsere Lebensorganisation sind. Wir versuchen heute ein paar neue und vielleicht auch altbekannte Wege zu nutzen und herauszufinden, was uns wirklich wichtig ist, wie wir besser mit Stress umgehen und letztendlich eine harmonische Balance zwischen unserem Beruf und Privatleben finden. Und zu dieser inspirierenden Folge heiße ich Christoph ganz herzlich willkommen. Hallo Christoph.
Hallo Katharina.
Ich freue mich, dass du da bist und bin schon ganz gespannt auf die heutige Folge, denn Christoph ist in unserem Unternehmen schon länger auch vor allen Dingen nach außen visibel. Er referiert ganz häufig bei unserem Steuerberater-Crashkurs. Christoph hat eine 2-jährige Tochter und lebt im schönen Stuttgart.
Das ist richtig.
Sehr gut. So, Christoph bammelt schon wie alle meine Podcast-Gäste, was denn wohl die heutige Fun-Frage sein soll. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich gegoogelt habe diesmal, weil wenn man so viele Fun-Fragen ständig stellt, dann ist dann irgendwann auch mal die kreative Energie vorbei. Also danke Google für die heutige Frage. Und zwar, ich muss immer schon selber lachen, was ist das Seltsamste, was du je in deiner Tasche hattest?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich muss mal überlegen. Ich gucke eigentlich immer, dass die Taschen leer sind, weil sich dann so ein unangenehmer Bodensatz bildet. In der Zwischenzeit ist da alles drin, aber ich bin neulich im Büro angekommen und hatte da einen Schnuller drin. Das fand ich schon relativ seltsam.
Okay, das kann ich mir gut vorstellen. Willst du wissen, was das Seltsamste war, was ich jemals in der Jacke, in der Tasche gefunden habe?
Ja.
Und zwar war das ein Socken. Von einer Kollegin. Ich weiß leider nicht, bis heute nicht, wie er dahin kam. Es hat auch keiner, also hat keiner nachher
Hat sie den Socken vermisst?
Ja, der wurde dann vermisst. Ich habe ihn auch zurückgegeben, aber wie der in meine Tasche kam, ich weiß es nicht. Also der Schnuller ist noch verschwunden.
Noch im Rahmen.
Noch im Rahmen, ja. Okay, Christoph, ich habe ja anfänglich schon ein bisschen eingeleitet, dass wir uns heute mit dem Thema so ein bisschen Organisation versus Flexibilität beschäftigen. Und es gibt ja immer so die altbekannte Frage, wie bekomme ich denn eigentlich alle Themen in meinem Leben unter einen Hut? Und jetzt ist es ja bei dir so, dass wir natürlich aus unserer Branche wissen, dass der Beruf jetzt nicht ganz unstressig ist. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal gerne von dir wissen wollen, was wäre deine Antwort, wenn dich jetzt ein Kollege oder eine Kollegin fragt, wie bekommst du eigentlich alles unter einen Hut?
Also ein wichtiger Schritt ist sicher zu priorisieren, welche Dinge müssen denn unbedingt unter den Hut und welche Dinge können vielleicht auch ein bisschen daneben stehen oder sind dann mehr im Bereich nice to have. Also ich glaube, das entlastet sehr und sich dann von diesem Stress einfach auch ein bisschen freimachen, dass man wirklich alles, was man auf der Liste hat, auch erledigen muss. Ich meine, das fängt beim Beruf an und dann im Privatleben. Es gibt ja immer Dinge zu tun und diese Vorstellung, die man vielleicht noch so aus Schüler- oder Studententagen mit sich rumträgt, dass wenn man richtig ranklotzt, dass dann irgendwann die To-Do-Liste leer ist und man dann wirklich Zeit für sich hat, weil man eine leere To-Do-Liste hat. Ich glaube, davon muss man sich dann irgendwann verabschieden und einfach sagen, auch die Zeit für mich oder Freizeit, das gehört einfach mit auf die Liste. Und ist genauso wichtig wie die anderen Themen. Also das hilft mir.
Ja, was gehört denn unter deinen Hut?
Familie gehört auf jeden Fall unter den Hut, ganz in die Mitte, dass die auf jeden Fall abgedeckt ist. Dann natürlich Arbeit gehört auch dazu. Da gibt es aber auch wichtigere Themen und weniger wichtigere Themen. Ich glaube, das sind so Sachen, da hilft dann später auch die Erfahrung. Mhm. Und dann muss jeder für sich selber einfach schauen, wem was besonders wichtig ist. Also der eine kann gar nicht auf seinen Sport verzichten. Für den anderen ist es vielleicht ein Musikinstrument, was für die eigene Lebensqualität entscheidend ist. Ich glaube, da muss man einfach gucken, was für einen selber da die größte Rolle spielt.
Na, was würdest du denn sagen in deinem Arbeitsalltag? Was sind denn die Dinge, die so besonders wichtig sind, dass sie auf jeden Fall auch noch unter den Hut müssen?
Also müssen, da sind wir ja nicht so ganz frei. Also was auf jeden Fall drunter muss, sind irgendwelche Fristsachen, weil wenn wir die verpassen, dann steht die Haftung eben im Raum. Das heißt, die kommen immer zuerst, egal wie lange andere Projekte schon liegen, immer die Fristsachen zuerst. Dann geht es natürlich nach Zeit und nach Bedeutung für den Mandanten. Leider auch ein bisschen nach dem Thema, welcher Mandant am lautesten schreit natürlich. Alle Mandanten, die zuhören, bitte nicht lauter E-Mails schreiben. Es geht deswegen nicht schneller. Aber ich glaube, so ist die Sortierung dann natürlich, was man von außen vorgegeben bekommt. Also manchmal kriegt man ja Ansagen, wann was fertig werden muss. Und dann ist das Gesetz, da ist man ja auch nicht uneingeschränkt frei.
Ja, da hast du natürlich recht, ne? Das gibt es natürlich immer im Leben, dass man bestimmte Fristen hat oder Dinge, die man eben einhalten muss. Und gerade in eurer Branche ist das natürlich so, dass man darauf achten muss. Was ich glaube, was immer besonders wichtig ist, ist natürlich dieses Thema so Zeitmanagement und Planung. Das ist einfach so ein bisschen das A und O. Und für alle Menschen da draußen, die von sich selber behaupten, ich bin aber wirklich nicht gut im Plan. Mittlerweile gibt es ja so viele Apps, die mit künstlicher Intelligenz gesteuert ist, wo man seine Prioritäten mit einsortieren kann, welche einem sogar einen Kalender dann ausspucken und sagen, okay, damit das alles klappt, musst du das dann machen, das da. Das finde ich immer, finde ich echt super spannend. Ich habe selber tatsächlich noch nie ausprobiert, aber es steht auf meiner Wishlist, das mal zu machen, weil ich glaube, das wäre noch hilfreicher, wenn ich sozusagen auch so ein bisschen Unterstützung davon bekomme. Und ich glaube einfach, dass das in den kommenden Jahren noch wichtiger werden wird und mehr in die Nutzung kommt, dann hat man natürlich das Thema, ne, Plan, die To-Do-Listen, Blöcke in den Kalender kann man sich setzen, ne? Das mache ich zum Beispiel immer. Also es gibt so ein paar Sachen, die unter meinen Hut müssen und die mir besonders wichtig sind und die trage ich auch immer in den Kalender ein und dann sind die auch fix für meine Kolleginnen und Kollegen zu lesen. Also dann steht da zum Beispiel Hundetraining oder Mantrailing oder Klavierunterricht oder whatever. Ich trage das immer mit ein, weil ich finde, mittlerweile sind wir in so einer Welt angekommen, wo wir ja auch versuchen oder viele Arbeitgeber versuchen, irgendwie so viel Flexibilität wie möglich zu machen. Unter der Prämisse natürlich, dass auch weiter die Leistung stimmt, ne? Also stimmt die Leistung nicht, kann ich auch nicht flexibel arbeiten. Das ist natürlich klar, aber dann glaube ich, ist das Wichtigste, dass man sich eben einfach so priorisiert und das eigene Zeitmanagement macht. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner Wahrnehmung sind vor allen Dingen Mütter in Teilzeit faszinierend, wie gut diese ihre Zeitplanung schaffen, ne? Denn, also ich kann da nur das Beispiel geben, ich hatte bei meinem vorherigen Arbeitgeber eine Chefin, die war in Teilzeit tätig und ich muss ganz ehrlich sagen, die war eine Maschine. Also was die alles geschafft hat in ihrer Zeit, das war unglaublich, weil die einfach so gut organisiert war, so gut priorisiert hat. Die wusste ganz genau, was muss ich wann machen, damit ich hier pünktlich rausgehe, um irgendwie mein Kind von der Kita abzuholen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich immer richtig beeindruckt, wie gut das dann auch ohne die Unterstützung von künstlicher Intelligenz gehen kann. Und da muss ich sagen, da ziehe ich wirklich immer meinen Hut davor, wie sehr da so diese Organisationsfähigkeit vorhanden ist, ne? Also für alle berufstätigen Väter, ich möchte euch jetzt hier nicht ausschließen, ne? Aber das ist halt dieses Beispiel von meiner damaligen Chefin. Falls ihr die Folge hört, nochmal Chapeau. Das hat mich einfach immer daran erinnert. Ich hatte manchmal das Gefühl, die schafft noch mehr als ich, obwohl ich 40 Stunden oder mehr da gesessen habe. Und das fand ich immer ganz, ganz krass. Jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was passt sozusagen unter deinen Hut, ne? Also was hat für dich Priorität? Wie wählst du das denn aus? Also wir hatten einmal das Thema, dass du sozusagen externen Deadlines vorgegeben hast, die du natürlich einhalten musst. Aber wie entscheidest du sonst, was für dich eine Priorität ist?
Ich denke, dass, also im Privatleben merkt man ja einfach, welche Sachen einem gut tun, wo man Lust drauf hat. Natürlich gibt es auch da Verpflichtungen, wo man jetzt auch nicht so ganz frei ist. Also es gibt ja auch Erwartungshaltungen von anderen, die man jetzt auch nicht unbedingt enttäuschen möchte. Beruflich steht der Spaß jetzt nicht so an erster Stelle und das sollte auch nicht das entscheidende Kriterium sein. Dass dann aber oft die Herausforderung auch die dann Lust macht, was zu machen und das vielleicht auf der Liste auch ein Stück nach vorne zu ziehen.
Ich habe das tatsächlich ganz häufig in meinen Coaching-Gesprächen auch, dass mich Menschen dann wirklich fragen, wie finde ich denn heraus, was wirklich wichtig für mich ist? Und ich hatte ja schon mal eine Folge zu dem Thema Werte gemacht. Ja, so kann man das auch so ein bisschen für sich identifizieren. Aber du hast gerade gesagt, Dinge, die einem Spaß machen und die einem Freude machen. Ich finde, was ganz, ganz wichtig ist, dass man sich Dinge aussucht, die einem wirklich Energie geben. Und was ich immer feststelle in Gesprächen ist, dass ich manchmal da junge Kolleginnen und Kollegen sitzen habe oder junge Coaches im Gespräch, die wissen gar nicht mehr, was sie eigentlich machen wollen oder was ihnen besondere Freude bereitet. Also jetzt nicht nur auf den Job bezogen, sondern auch auf das Privatleben bezogen. Also die dann wirklich früher mal, weiß ich nicht, in einem Sportverein gewesen sind und jetzt gar nichts mehr machen. Und ich kann nur an alle da draußen appellieren, die jetzt sagen, oh ja, wenn ich jetzt nach meinen Hobbys gefragt werde, dann weiß ich auch nicht so richtig, was ich sagen soll oder nach meinen Leidenschaften. Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man so mit neuen Erfahrungen experimentiert, weil manchmal entdeckt man dann so seine neuen Prioritäten, weil wir einfach was ausprobieren. Und ich zum Beispiel habe mir immer das Ziel gesetzt, ich will jedes Jahr eine neue Sportart ausprobieren, weil ich mache halt gerne Sport, das ist schon meine Leidenschaft. Ich will nur immer auch was anderes machen, dass man nochmal so andere Anreize hat. Der Körper kriegt nochmal andere Anreize und das finde ich dann immer ganz, ganz spannend. Was war denn, Christoph, von dir das Letzte, was du neu gelernt hast oder mit dem du dich neu beschäftigt hast?
Also verstärkt wieder eingestiegen oder angefangen habe ich jetzt wieder mit dem Fahrradfahren. Ich habe mir während Corona tatsächlich mal ein Rennrad gekauft. Das war schon so länger auf der Liste, um dann nicht Bus fahren zu müssen. Vor dem Kind bin ich dann auch tatsächlich immer mit dem Fahrrad ins Büro gefahren, was spektakulärer klingt, als es ist, weil es sind, glaube ich, nur 5 Kilometer und auf dem Hinweg auch nur den Berg runter. Das passte also ganz gut. Sah auch immer sehr dynamisch aus, wenn ich da mit Fahrradklamotten ins Büro stiefelte, obwohl ich erst 10 Minuten unterwegs war. Das dann mit Kind ein bisschen eingeschlafen, aber jetzt habe ich einen Anhänger fürs Fahrrad und das macht uns beiden großen Spaß. Von daher ist das...
Ja, das ist ja auch was Neues, ne? Auf einmal mit einem Anhänger am Fahrrad zu fahren, oder?
Ja, vor allem habe ich ja kein E-Bike, also das ist dann auch für mich so eine sportliche Herausforderung, aber...
Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Ja, und vor allen Dingen, die Zuhörerinnen und Zuhörer können dich jetzt nicht sehen, aber man hat richtig gesehen, dass der Christoph auf einmal im Gesicht gestrahlt hat. Also das scheint dir wirklich gut zu tun und viel Spaß zu machen. Das klingt auf jeden Fall gut. Jetzt haben wir erstmal grob überlegt, wie kriegen wir denn die Dinge unter unseren Hut und dann überlegt sozusagen, wie setze ich auch ein bisschen die Prioritäten für alle da draußen. Wir haben auch schon mal eine Folge gemacht zum Thema Prioritäten, die nennt sich Prioritäten-Power. Falls ihr also darüber noch ein bisschen mehr wissen wollt, hört euch die Folge doch auch nochmal an. Und was mir noch ein wichtiger Punkt ist in dem ganzen Thema Lebensorganisation, ist so das Thema Durchsetzungsvermögen und vielleicht auch ein bisschen gekoppelt mit so einem gesunden Selbstwert, weil das in meiner Wahrnehmung schon wichtig ist für die Organisation im Leben und ich auch feststelle, dass das viele meiner Gesprächspartner häufig nicht haben. Die sagen dann, okay, ich habe um 6.30 Uhr morgens angefangen, weil ich bin eben eine Frühaufsteherin und ich habe dann aber Schwierigkeiten, um 16 Uhr, was ja dann schon eine lange Zeit ist, irgendwie nach Hause zu gehen, weil ich habe das Gefühl, alle anderen sitzen noch da. Ich empfinde da total viel Druck. Hast du sowas auch schon mal erlebt oder wie gehst du mit solchen Situationen um?
Ja, das ist tatsächlich auch so ein Thema. Also ich war früher auch immer einer der Ersten im Büro und dann hat man natürlich tatsächlich das Thema, dass man dann irgendwann, auch wenn man 9 Stunden da ist und um 5 geht, dann ist man gefühlt trotzdem einer der Ersten bei uns, die gehen und gerade in so einer Branche, die ja immer noch so ein bisschen den Nimbus des lang arbeitenden Consultant oder Mitarbeiters generell vor sich herträgt, ist das natürlich schon ein Thema, über das man dann nachdenkt, kann ich das bringen, jeden Tag als Erster am Partnerbüro vorbei zu laufen, ohne dass es da jetzt jemals konkret eine Ansprache gab. Man stellt sich ja schon die Frage, ist das das Bild, das ich vermitteln möchte? Also ich für mich selber habe mich dann irgendwann von diesem Eindruck einfach freigemacht und gesagt, ich arbeite hier 9 Stunden, wie ich finde, einigermaßen konzentriert und produktiv. Und dann ist das auch in Ordnung und dann kann nicht das entscheidende Kriterium sein, dass ich abends am längsten da sitze und in der Nase bohre. Und das hat auch bis jetzt immer gepasst, ja, soweit. Und im Zweifel muss man das auch einfach offensiv vertreten, glaube ich. Und wenn dann einer sagt, warum gehst du immer um 16.30 Uhr, dann sag mal, okay, warum kommst du immer erst um 9? Da bin ich ja schon 2,5 Stunden hier am Arbeiten. Und das ist ja oft für den Arbeitsfluss auch ganz gut, wenn man Leute hat, die früh da sind, Leute, die spät da sind, dann hat man im Zweifel.
Den man auch ansprechen kann, ja. Ja, das finde ich, das ist auf jeden Fall ein legitimer Punkt. Ich weiß das, weil ich das häufig in den Gesprächen habe und das Interessante daran ist, dass oft das wirklich was ist, was im eigenen Kopf steckt, ne? Also, weil man immer das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt irgendwie hier noch sitzen und alle anderen sitzen auch noch da. Und ich spreche jetzt nicht von Situationen, wo eine Deadline ist und wo man jetzt reinklotzen muss, damit man eben das schafft, ne? Sondern ich spreche davon, wo Kolleginnen oder Kollegen das dann tatsächlich auch bei ihren Vorgesetzten ansprechen. Nämlich, das ist immer mein Tipp, ne? Also nicht einfach sich das selber nur ausmalen und denken, sondern mal nachfragen, wie denn da die Wahrnehmung bei meinem Gegenüber ist. Und in 99,9% der Fälle war das bis jetzt immer so, dass die gesagt haben, nee, also du machst doch eine super Arbeit und solange das stimmt und dann ist es auch in Ordnung und dass man sich da nicht immer so einen riesen Kopf darum machen muss, was denken jetzt die anderen von mir. Ich glaube, das ist auch wichtig und das ist auch was, was irgendwie zukünftig weiter so gehen muss, weil wir müssen uns da ein bisschen besser und neuer aufstellen und ich kann nur jedem raten, bitte, bitte, wenn ihr so ein Thema habt, sprecht das bei eurem Vorgesetzten an und holt euch da einfach das Feedback ein, ob das in Ordnung ist oder ob das eben nicht in Ordnung ist. Wenn man sich das Thema Durchsetzungsvermögen noch ein bisschen anguckt, dann ist das ja auch etwas, was man auch ein bisschen lernen muss, ne? Dass man jetzt sozusagen, was man vielleicht nicht direkt in die Wiege gelegt bekommen hat und ich finde, Durchsetzungsvermögen ist eben besonders wichtig, damit man seine Bedürfnisse und Grenzen klar kommunizieren kann. Und wir reden hier von Kommunikation. Das heißt, wie kann ich Durchsetzungsvermögen trainieren, indem ich trainiere zu kommunizieren? Also zum Beispiel, dass ich versuche, regelmäßig Feedbackgespräche zu führen und auch meine Erwartungen deutlich zu machen. Ne? Also wenn ich jetzt mal den Switch mache von der Kollegen- oder Mitarbeiterposition, zum Beispiel eher eine Führungsposition, dann ist es auch da wichtig, dass ich sage, okay, was erwarte ich von meinen Kolleginnen und Kollegen und wo habe ich jetzt keinerlei Erwartungen oder wo bin ich vielleicht ein bisschen flexibler, dass man das einfach immer wieder trainiert und so kann man natürlich auch üben, seine Grenzen zu setzen, ne? Und mal vielleicht auch mal Nein zu sagen. Und das gilt jetzt nicht nur für den Beruf, sondern für viele, mit denen ich spreche, gilt das vor allen Dingen fürs Privatleben, dass man eben da auch sich die eigenen Freiräume so ein bisschen schafft. Wie ist das bei dir, Christoph? Würdest du sagen, du bist so ein klarer Kommunikationstyp oder hat das vielleicht auch ein bisschen gedauert, bis du das beherrscht hast?
Ja, das ist ja sicher immer ein Lernprozess und da wird man auch besser und man wechselt ja auch die Rollen jetzt gerade im Beruf. Am Anfang ist man eher so der Empfänger von Nachrichten oder von Anweisungen eher und man wächst in so eine Führungsrolle dann rein und dann hat man aber den Vorteil, man kann ja aus eigenen Erfahrungen schöpfen. Man weiß ja, wie wurde mit mir gesprochen, was ist gut gelaufen, was nicht gut gelaufen. Das ist mein Ziel. Ich versuche dann immer für meine Mitarbeiter Situationen zu vermeiden, die mir damals unangenehm waren oder wo ich fand, das war jetzt daneben. Und dazu gehört ganz klar, was du auch schon angesprochen hast, dass Erwartungen einfach nicht klar kommuniziert wurden und man das dann erst rausfindet, wenn es eigentlich zu spät ist und Erwartungen dann schon enttäuscht wurden. Also mein Ziel ist immer, dass die Leute wissen, was ich von ihnen erwarte und auch wo Freiräume bestehen und wo ich es ein bisschen ernster oder strenger sehen würde. Und dann ist das, glaube ich, für beide Seiten.
Vor allem dann weiß man auch immer, wo kann ich mich jetzt eigentlich bewegen. Ne? Das ist, glaube ich, an der Stelle auch immer noch ganz wichtig. Jetzt hatte ich eben gesagt, dass neben dem Durchsetzungsvermögen auch noch das Thema Selbstwert so dazugehört. Und das ist häufig etwas, was vielen Menschen wirklich schwer fällt, weil man mit dem Thema Selbstwert und auch Selbstbewusstsein halt häufig verbindet, irgendjemand ist arrogant oder ist nur auf sich bezogen oder denkt von sich, wie toll, wie gut er sie ist. Und ich persönlich sehe das ein bisschen anders, weil in meiner Wahrnehmung ist das so, dass ein gesunder Selbstwert eigentlich dazu führt, dass man Entscheidungen treffen kann, die dem eigenen Wohlbefinden und den eigenen Zielen dient. Und das bedeutet ja nicht automatisch, dass ich sozusagen keine Rücksicht mehr auf andere nehme oder andere Bedürfnisse von anderen nicht beachte. Ich glaube, wenn man seinen Selbstwert gut kennt, dann kann man nämlich eben auch diese Grenzen setzen. Dann kann man auch vielleicht sogar besser delegieren, weil man irgendwie weiß, okay, wo braucht es jetzt vielleicht meine Kompetenz oder wo braucht es jetzt meine Expertise und wo ist sie aber auch nicht notwendig, ne? Also, dass man auch den anderen das Vertrauen schenkt, dass die diese Aufgabe gut lösen können, ne? Gerade wenn man zum Beispiel so neu in so einer, ich sag mal, ich bin jetzt derjenige oder diejenige, die die Aufgaben weitergibt, Rolle steckt. Wie würdest du das sehen? Also was bedeutet Selbstwert für dich?
Ich glaube, das ist schon so, wie du gesagt hast. Also man braucht dieses Grundzutrauen in die eigenen Fähigkeiten, in sich selber als Person. Das gibt einem dann auch die Ruhe zu sagen, okay, ein Stück weit mache ich jetzt das, was für mich gut ist. Was die anderen denken, stelle ich erstmal ein bisschen hinten an. Also meiner Erfahrung nach sind es oft die ruhigen, zurückhaltenden, unsichereren Typen, die von sich aus sagen würden, okay, ich bin vielleicht gar nicht so vorne mit dabei, die richtig gute Arbeit machen, während man mit Leuten, die jetzt zumindest nach außen so einen sehr forschen, selbstbewussten Auftritt hinlegen, da ist man dann oft hinterher enttäuscht, weil eben der Inhalt nicht hält, was die Verpackung verspricht. Von daher durchaus auch die Ermutigung, man kann sich da ruhig was zutrauen und dann eben in den Austausch gehen mit den anderen und dann sieht man ja, ob das eigene Bild tatsächlich auch mit der Außenwahrnehmung übereinstimmt.
Also diese Übereinstimmung von Fremd- und Selbstbild ist natürlich für das Thema Selbstwert auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, wenn man den eigenen sozusagen finden oder testen möchte, ne? Ich glaube, was auch noch dabei helfen kann, so ein besseres Selbstwertgefühl zu entwickeln ist, wenn man sich zum Beispiel auch kleinere, erreichbare Ziele setzt. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich weiß, ich muss heute einen Anruf tätigen und der wird eher unangenehm, dann ist das immer etwas, was ich zum Beispiel am Anfang des Tages machen würde, damit ich das sozusagen erledigt habe und daraus Kraft schöpfen kann. Ne? Weil egal, ob das Telefonat jetzt schrecklich wird oder nicht, aber ich habe das erledigt und ich bin aus meiner Komfortzone rausgegangen und ich hab das sozusagen von meiner Liste gestrichen und ich glaube, das hilft einem dann auch nochmal dabei, sich so ein Stückchen weit besser zu fühlen, weil man einfach die Dinge schafft und erreicht, die man sich selber dann auch vorgenommen hat. Und von diesen kleinen wichtigen Zielen würde ich zum Beispiel immer mir nur eins pro Tag setzen, also ein wirklich kleines, damit das auch wirklich erreichbar ist. Ne? Nicht, wenn ich eine 30-seitige To-Do-Liste habe und ich sage mir, die will ich jetzt morgen abarbeiten. Es mag Menschen geben, die das können. Häufig ist es allerdings so, dass das dann vielleicht nicht klappt und dann ist man wieder ein bisschen demotiviert. Und ich glaube, das ist dann in so einer Situation, wenn man sein Selbstwertgefühl ein bisschen aufbauen will, vielleicht auch nicht ganz förderlich. Jetzt haben wir viel über Durchsetzungsvermögen, Prioritäten und Selbstwert gesprochen. Und jetzt würde ich aber nochmal gerne auf das Thema so ein bisschen Stress eingehen. Ne? Also wie, Christoph, gehst du denn mit Stress um?
Also im ersten Schritt versuche ich mir immer klar zu machen oder das ein bisschen zu relativieren. Wir haben jetzt das Glück, wir arbeiten in der Branche. Natürlich ist das Stresslevel generell hoch. Das sind auch wichtige Themen und wir haben eigentlich immer ein Zeitproblem oder zu wenig Leute für zu viel Arbeit. Das erzeugt einfach Stress. Aber am Ende des Tages, wenn man es mal in Relation setzt, es stirbt auch keiner, wenn wir Sachen einen Tag später fertig haben. Also das hilft mir immer so weiter. Wenn ich daran denke, Freunde, die Arzt geworden sind, da mag ich mir gar nicht vorstellen, unter welchem Stress diese sind. Von daher, das relativiert das eigene Stressempfinden. Nichtsdestoweniger, natürlich hat man Stress, aber da braucht man dann auch einfach einen Ausgleich. Also sei es, dass man einfach mal eine Ruhephase braucht, dann in der Freizeit und dann da keine Termine hat. Oder Sport, das ist ja der Klassiker. Also geht dann in den Wald und lauf eine Runde. Auch ohne Musik, einfach nur so im Wald. Ja. Dann komme ich auch entspannter.
Ich glaube, es gibt da ja mittlerweile viele Entspannungstechniken. Also Laufen gehört auf jeden Fall definitiv dazu. Und dann gibt es natürlich auch noch Atemübungen, Meditation oder Yoga oder sowas. Das kann den Stresspegel senken. Was ich persönlich häufig mache, eine kleine Tanzparty. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an und alle, die mich kennen, wissen auch, dass ich ultra schlecht tanze. Also ich bin wirklich keine gute Tänzerin, aber einfach mal laut, richtig laut die Musik anzumachen, durch den Raum zu hopsen, sich irgendwie zu bewegen und so, das kann auch schon mal befreien. Oder es gibt jetzt auch so neueste so Schreitherapien. Also, dass man einfach mal dem Stress, den man hat, sozusagen Luft macht. Und im Grunde genommen ist das in meiner Wahrnehmung eigentlich nur eine verdeckte Atemübung, weil Du musst halt tief einatmen und ausatmen, damit du schreien kannst. Und das gibt aber manchen auch immer noch mal das Gefühl von irgendwie, ich lasse da jetzt mal ein bisschen Puste raus, ein bisschen Druck raus. Also falls ihr aktuell gestresst seid, macht die Podcast-Folge jetzt auf die Pause und schreit einmal so laut es geht, falls das für euch möglich ist. Und dann guckt ihr mal, wie ihr euch sozusagen danach fühlt. Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, wie schaffe ich es denn so ein paar Grenzen zu setzen. Und jetzt wäre eigentlich so ein bisschen meine Abschlussfrage an dich, wie du denn Balance zwischen Beruf und Privatleben findest und was das für dich eigentlich bedeutet.
Also ich glaube, eine Technik, die einem da hilft, ist ganz klar auch diese Blocker im Kalender, die du ja bei dir selber auch schon angesprochen hattest vorhin. Dann ist da halt Zeit, um das Kind abzuholen, und da gibt es dann auch nicht dran zu deuteln. Ich habe mir auch vorgenommen, ich setze mich dann auch nicht mehr spät abends nochmal hin und mach was, sondern das hat dann am nächsten Tag auch noch Zeit, und dann muss man auch da einfach klar kommunizieren und sagen, okay, Arbeit hat ihren Raum, Familie hat aber auch ihren Raum, und bis jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, das wird eigentlich auch akzeptiert. Also es gibt Ausnahmefälle, wo man dann sagt, okay, jetzt muss aber wirklich nochmal was gemacht werden in einer Zeit, die vielleicht sonst für Privates reserviert wäre, aber das gleicht sich dann an anderer Stelle wieder aus. Also auch da einfach offen kommunizieren, und meine Erfahrung ist gerade Thema Familie, Privatleben, die meisten haben da durchaus Verständnis für. Also jeder hat ja ein Privatleben und kennt die Problematik, und dann wir sind ja alle betroffen, und wenn wir uns da alle gegenseitig so ein bisschen an die Hand nehmen und helfen, dann geht es uns
ja
allen gut.
Ich glaube, das stimmt. Also wenn man ein bisschen offen durch die Welt geht und ein bisschen rücksichtsvoll miteinander ist, dann funktioniert das in der Regel schon ganz gut. Und ich glaube, wir haben heutzutage so viele verschiedene Modelle, wie man arbeiten kann, wann man arbeiten kann, wo man arbeiten kann, wie man mit den Kollegen kommuniziert. Ne? Wir sind alle so digital miteinander vernetzt, dass es da wirklich die verschiedensten Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, was das Wichtigste ist, ist, dass man eigentlich für sich herausfindet, welche Art und Weise der Arbeit ist denn für mich besonders sinnvoll. Wie schaffe ich es denn, mein Berufs- und Privatleben ganz gut unter einen Hut zu bringen? Und es darf auch mal sein, ich glaube, ich möchte nicht, dass das hier an der Stelle zu kurz kommt, dass auch zum Beispiel die Arbeit für einen die oberste Priorität hat. Und das ist genauso richtig und genauso in Ordnung, wie dass man sagt, dass zum Beispiel die Familie die oberste Priorität hat. Jeder muss da einfach für sich die richtige Lösung und die richtige Balance finden. Und für manche ist das in Ordnung, wenn sie früh anfangen zu arbeiten und dafür ein bisschen früher Feierabend machen. Manche starten früher morgen, machen dafür eine Mittagspause irgendwie Sport. Die anderen teilen sich das so ein, wie das passt. Und der andere ist eine Nachteule und arbeitet irgendwie bis 2 Uhr, weil das einfach seine produktivste oder ihre produktivste Zeit ist. Und genau das ist das nämlich, Christoph, wenn man da ein bisschen Akzeptanz füreinander hat und wenn der Arbeitgeber diese Flexibilität ermöglicht und es auch dem Geschäft entspricht, dann glaube ich, ist das ziemlich cool, wenn man das so nutzen kann. Und wenn ich mir das mal anschaue bei uns im Unternehmen, ne, wir machen ja immer so eine Stimmungsabfrage jedes halbe Jahr, und da gewinnen auf jeden Fall bei uns immer die Themen Teamstimmung sowieso, aber vor allen Dingen auch das Thema zeitliche und örtliche Flexibilität. Und ich glaube, damit sieht man schon ganz gut, dass wir da versuchen, für alle Kolleginnen und Kollegen das bestmögliche Modell zu bieten. Es ist nicht immer alles möglich, aber ich glaube, es ist schon ganz schön viel möglich. Wenn ich einmal jetzt auf die Uhr schaue, Christoph, sind wir schon am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast, wie du sozusagen die Balance zwischen Privat- und Berufsleben hinbekommst. Und ich freue mich und wünsche dir erstmal alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung.
Ganz, ganz lieben Dank, dass auch ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet etwas aus der Podcast-Folge mitnehmen, und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst. Du möchtest nichts verpassen? Abonniere unseren Podcast oder schau bei RSM Ebner Stolz auf LinkedIn oder Instagram vorbei.